Der Richardplatz in Berlin-Neukölln. Seit einigen Jahren findet hier im Advent der Rixdorfer Weihnachtsmarkt statt, betrieben von gemeinnützigen Organisationen und Verbänden. Der Richardplatz ist der historische Kern des ehemaligen Dorfes Rixdorf. Um die Ecke in der Kirchgasse steht das Gemeindehaus der Herrnhuter Brüdergemeine, einer kleinen evangelischen Freikirche, die seit fast 300 Jahren hier ihren Sitz hat. Und die hier die Herrnhuter Sterne verkauft.
Ein Tag gelb, ein Tag rot in der Abwechslung, das gibt's auch.
Karin Zwick organisiert das ganze Jahr über den Sternenhandel. Kurz vor Weihnachten werden natürlich die meisten verkauft.
Die Klassiker sind ja diejenigen, die hier draußen hängen, die großen, gelben, schönen Sterne. Die Leute sagen immer, ich möchte so einen orangenen, weil der leuchtet so schön warm, ist aber gelb. Und die Renner sind unsere kleinen 13 cm Sterne, die wir mittlerweile in allen Farben haben. Für Fußballfans, ne? Blau-Weiß und Rot-Weiß und was weiß ich. Jeder hat so seine Farbkombi und das sind die Renner.
Die Sterne kosten je nach Größe 20 bis 60 Euro. Inzwischen macht die Gemeinde damit ganz beachtlichen Umsatz.
Der Umsatz steigt von Jahr zu Jahr. Und wir haben letztes Jahr Sterne im Wert von knapp 20.000 Euro verkauft. Weil unser Verkauf ehrenamtlich läuft und die Sterne eben alle im Keller lagern, können wir den Erlös immer an ein anderes soziales Projekt spenden. Und das ist in diesem Jahr Outreach. Die machen Kinder- und Jugendarbeit vor Ort. Und die andere Hälfte geht nach Malawi in ein Waisencamp.
Die Sterne werden als Bausatz in Kartons mit LED-Lämpchen verkauft. Das Zusammenbauen ist nicht ganz einfach. Jede der 25 Zacken muss einzeln auf das Innengerüst geheftet werden. Das ist etwas für die Feinmotorik. Aber mit etwas Übung kein Problem, sagt ein Kunde.
Ich bin von den Herrnhutern und bin in Königsfeld im Schwarzwald groß geworden. Die haben die früher noch die Schablonen gehabt und haben alles selbst geschnitzt und ausgeschnitten und alles Mögliche gemacht. Ein bisschen Geschick braucht man halt schon, aber ansonsten kein Thema.
Auch im Gebetssaal nebenan hängt natürlich ein Herrnhuter Stern. Und zwar ein ganz besonderer, erklärt Pfarrer Volker Mihan.
Ja, also bei uns wird in der Adventszeit immer ein speziell angefertigter, handgemachter Stern aufgehängt, den es nirgendwo zu kaufen gibt. Jede Gemeinde hat die Tradition, in ihrem Saal in der Adventszeit einen selbstgebauten Stern aufzuhängen mit unterschiedlichen Zacken. Unserer, na, ich schätze mal, das sind so 1,20 im Durchmesser und hat 68 Zacken, wenn ich das richtig sehe. Der größte hängt in der Oberlausitz in unserer Nieskier Gemeinde. Die haben einen viel größeren Saal, der hat weit über 100 Zacken und ist wahrscheinlich der größte handgebaute, den es wahrscheinlich weltweit sogar gibt.
Auch in Volker Mihans Wohnzimmer hängt ein solcher Stern. Für den Pfarrer der Herrnhuter Brüdergemeinde hat er eine tiefe Bedeutung.
Er geht ja auf eine Geschichte, die der Evangelist Matthäus erzählt, zurück. Die Weisen aus dem Morgenlande, die Magoi, wie es bei Matthäus heißt, die haben sich auf den Weg gemacht und sind einem Stern nachgegangen, der ihnen den Weg zum neugeborenen König der Juden weisen sollte. Und sie haben ihn natürlich zuerst im Palast des Herodes gesucht, also des Statthalters von Judäa. Und der wusste von nichts und hat sie weitergeschickt. Und sie sind dann in einem kleinen Kaff gelandet, das heißt Bethlehem, und haben dort in dem Haus Maria und Josef gefunden, weil der Stern dort stehen geblieben ist. Für mich hat das über das Sentimentale dieser mythologischen Erzählung von Jesu Geburt eine tiefe politische und gesellschaftliche Dimension. Das, was wir Gott nennen und warum wir von ihm überhaupt reden, das lässt sich vielleicht weniger in Palästen und bei den Mächtigen und bei den Reichen finden, sondern man landet dann irgendwann in so einem kleinen Kaff wie Bethlehem und hat mit einem Säugling zu tun. Und aus diesem kleinen Kind entwickelt sich ja dann ein junger Mann, der sich dafür eingesetzt hat, dass das Augenmerk von uns auf den Menschen ruhen soll, die am Rande stehen, auf den Ausgegrenzten, bei den Kranken, bei den Armen. Und dafür steht der Stern. Und wenn man es genau nimmt, ist das eigentlich auch ein politisches Statement. Und überall, wo wir diesen Stern sehen in der Adventszeit, erinnert uns das an diese Geschichte, dass Gott bei den Kleinen zu finden ist und dass das die Aufgabe von Christsein, von Christen, Christinnen und von Kirche eigentlich sein müsse, an der Seite der vernachlässigten, flüchtenden, armen, kriegsgebeutelten Menschen zu stehen, so wie es später der Jesus von Bethlehem oder von Nazareth gemacht hat.
Sie haben mir eben erzählt, dass auch die Farben des Sterns eine besondere Bedeutung haben können und dass Sie genau aus diesem Grunde auch einen vielfarbigen Stern einmal gebaut haben zu einem besonderen Anlass.
Ja, das war die Idee der Frau eines Kollegen von mir, die sagte, du Volker, wir sind doch in der Kirchenasylarbeit sehr aktiv gewesen und was hältst du denn von der Idee, wenn wir allen Gemeinden der Herrnhuter, die mal ein Kirchenasyl hatten oder jetzt noch haben, einen Stern schenken. Und zwar nicht nur einen einfachen, den sie sich auch kaufen könnten, sondern einen, den es nur zu diesem Zweck gibt. Und dann haben wir uns von den Außensternen aus Plastik aus unserer Sternemanufaktur in Herrnhut alle Farben von Außensternen schicken lassen und haben dann viel zackige Sterne zusammengebaut. Die Zacken, die haben alle unterschiedliche Farben dann gehabt. Genau, also ein richtig, richtig knallbunter Stern. Und sie dann allen Gemeinden geschenkt, die Kirchenasyl hatten. Weil genau der Stern dieses Symbol für das Dasein für Menschen in Notsituationen bedeutet.
Nun sind die Sterne nicht nur schön, sondern es ist auch ziemlich schwierig, die zusammenzubauen. Ne? Das hat auch was mit Geduld und Konzentration zu tun. Und können Sie das aus eigener Erfahrung bestätigen?
Ja, die fertig zu kaufenden Sterne sind natürlich viel leichter zusammenzubauen, als wenn man an so einem Stern, wie er bei mir in der Wohnung hängt, da sitzt man schon ein paar Tage, weil der muss gefalzt und geklebt werden. Die fertig zu kaufenden Sterne, entweder man kann sie komplett fertig kaufen oder man baut sie zusammen. Es sind ja nur 25 Zacken. Mit ein bisschen Übung geht das innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde. Aber wer das nicht jeden Tag macht, der braucht natürlich länger dafür.
Also das Original, das auch patentgeschützte Original, sag ich mal, hat 25 Zacken. Ne? Also so ist es mal entstanden. Und es soll der Legende nach ja eine Übung im Mathematikunterricht vor 200 Jahren gewesen sein, eine Art geometrische Übung. Oder wie ist da die Legende?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Legende ist. Ich glaube schon, das geht darauf zurück. Die Herrnhuter sind ja immer sehr bildungsaffin gewesen. Die haben überall Schulen gehabt. Und ein findiger Mathelehrer in einem Gymnasium, in einem Pädagogium in der Oberlausitz in Nieski, der wollte seinen Schülern so eine geometrische Figur beibringen. Und da hat er als guter Herrnhuter gesagt, man kann Kindern nicht nur etwas beibringen, Kopf auf und Wissen rein, sondern man muss sie das erfahren lassen, fühlen lassen, sehen lassen. Und er hat gesagt, die begreifen das vielleicht viel besser, wenn wir diese geometrische Figur auch zusammen basteln. Und da hat er die Idee zu diesem Stern gehabt. Und seitdem haben dann im 19. Jahrhundert in allen Herrnhuter Schulen weltweit Kinder so einen Stern zusammengebaut und dadurch auch Mathematik gelernt.
Inzwischen gibt es diese Sterne ja nicht nur in Herrnhut, in Sachsen und in Berlin und da, wo die Herrnhuter ihre Gemeinden haben, sondern überall, im Straßenbild, überall. Und die wenigsten wissen eigentlich, was da alles hintersteckt. Ist das gut oder meinen Sie manchmal, das ist vielleicht ein bisschen inflationär, dass der Stern jetzt überall hängt, ohne dass jemand weiß, was das zu bedeuten hat?
Ja, mein Interesse ist natürlich auch ein kleines bisschen die theologischen Hintergründe des Sterns deutlich zu machen. Und ich freue mich besonders über den großen 2,50 Meter im Durchmesser messenden Stern im Bundeskanzleramt, der da oben hängt. Das sind Sonderanfertigungen, die in Herrnhut sind. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn der Stern sozusagen ein Zeichen für diese Zugewandtheit Gottes, die wir besonders in der Advents- und Weihnachtszeit durch diesen Stern sehen könnten, wenn das für die Leute so ein Symbol ist. Ja? Ein Symbol, dass wir gerade in der Adventszeit daran denken, als Menschen, als Christen, als Kirchen auch politisch auf der Seite derer zu stehen, die am Rande der Gesellschaft stehen.
Das sagt Volker Mihan, Pfarrer der Herrnhuter Brüdergemeinde in Berlin-Neukölln. Die Gemeinde hat etwa 450 Mitglieder und eine interessante Geschichte. Christina Bartholomä hat die Gemeinde besucht.
Mitten in Neukölln, zwischen Sonnenallee und Karl-Marx-Straße, ist das böhmische Dorf versteckt. Pflastersteine führen die Kirchgasse entlang. Am Eingang der Straße steht eine Statue von Friedrich Wilhelm I. Der preußische König hat hier einst böhmischen Flüchtlingen eine Zuflucht geboten. In der Kirchgasse feiern die Herrnhuter noch immer ihre Gottesdienste. Jeden Sonntag treffen sich hier 30 bis 50 Menschen, um gemeinsam zu beten und zu singen. Der Gemeindesaal ist in einem schlichten, flachen 60er-Jahre-Bau untergebracht. Es gibt kein Kreuz, kein Altar und keine Kanzel. Nur weiße Bänke und ein Lesepult in der Mitte.
Die Idee im 18. Jahrhundert, die war sensationell. Man lebt zusammen, man arbeitet zusammen, man trifft sich und man lebt den Glauben auch gemeinsam. Da war eine große Gleichberechtigung. Es gab Positionen für Frauen, also da hätte man nur träumen können im 18. Jahrhundert.
Sagt Peggy Meehan. Sie ist Diakonin der Gemeinde. 1737 kamen in Rixdorf über 350 Flüchtlinge aus Böhmen an, wo sie wegen ihrer evangelischen Konfession verfolgt wurden. Die Flüchtlinge schlossen sich der Herrnhuter Brüdergemeine an, die von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf wenige Jahre zuvor im sächsischen Herrnhut gegründet worden war. In Rixdorf versprach ihnen der König freie Religionsausübung, denn nachdem Preußen durch den Dreißigjährigen Krieg entvölkert war, brauchte er verlässliche Arbeitskräfte. Einige ihrer Nachfahren leben auch heute noch hier.
Mein Name ist Martina Rosenthal Schöne. Ich bin eine geborene Schöne und die Familie Schöne ist schon ganz lange Gemeindemitglied. Meine Oma ist hier mit den Flüchtlingen sozusagen als Nachfahre hergekommen und wir sind die 11. Generation ungefähr, die hier wohnt. Die Gemeinde ist ja von, also sind alles Geflüchtete, die aus Tschechien vertrieben wurden wegen ihres Glaubens und hier aufgenommen wurden. Inzwischen sind viele neue Mitglieder dazugekommen, weil Neukölln sich natürlich groß verändert hat.
Eines der neuen Mitglieder ist Luis. Er ist 18 Jahre alt und hat vor einigen Jahren über ein Musikprojekt zu den Herrnhutern gefunden. Später hat er sich dort konfirmieren lassen. Heute besucht er regelmäßig den Sonntagsgottesdienst.
Was ich einfach an dieser Kirche mag und was mir hier wichtig ist, dass die Gemeinde einfach sehr, sehr offen ist. Ich bringe gerne irgendwelche Freunde mit hier hin und dann sage ich denen auch immer, man muss nicht hier religiös sein oder man muss nicht sich einer Konfession anschließen oder irgendwie sowas. Dass hier einfach jeder willkommen ist.
Auch zum wöchentlichen Kirchencafé nach dem Gottesdienst. Gut 400 Menschen gehören der Rixdorfer Gemeinde an. Sie leben in Berlin, Brandenburg und vereinzelt auch in Mecklenburg. Vielfalt und Gleichberechtigung, ohne große Hierarchien, sei das, was den Glauben der Herrnhuter und die Gemeinschaft ausmache, erzählt Peggy Meehan.
Wir haben kein eigenes Glaubensbekenntnis. Das Schöne an unserer Kirche ist, dass wir klein sind, dass wir uns in der Regel recht gut kennen. Und auch wenn ich mit Menschen unterschiedlichen Glaubenshintergrundes im Gespräch bin, da ist so ein Grundvertrauen da. Wir sind Geschwister und das macht das Besondere aus.
Dennoch haben sich die Herrnhuter ihre Tradition bewahrt. Regelmäßig feiern sie ihre eigenen religiösen Feste.
Wir nennen das Ehechorfest, dann zum Beispiel unser Missionsfest, Unitätsgedenktag. Das sind auch Feste, wo wir unsere traditionellen Veranstaltungen wie das Liebesmahl und sowas auch noch immer austragen, auch in Tracht noch, also mit so Schürzen und auch Haube da.
Beim Liebesmahl trifft sich die Gemeinde zum gemeinsamen Essen in der Kirche, gerahmt von Gebeten und Musik. Im Gebetssaal der Herrnhuter werden die Kirchenbänke aber oft auch an die Seiten geschoben. Dann proben hier verschiedene Chöre aus der Nachbarschaft oder es finden Yogastunden statt. Der Gemeinde ist es wichtig, sich in den bunten Kiez einzubringen und dabei die eigene Geschichte nicht zu vergessen, erzählt Cornelia Dette.
Das Dorf Neukölln, also früher Rixdorf, ist ja durch die Flüchtlinge entstanden. Und wir haben ja viele, viele Flüchtlinge jetzt auch hier. Ich denke, die hatten es damals auch nicht wirklich leicht. Wenn man dann ankommt und die anderen sagen, was wollen die hier eigentlich? Das war ja auch am Anfang, die deutschen Rixdorfer und die böhmischen, die mochten sich nicht unbedingt und die brauchten keine neuen Bürger hier. Aber es hat sich mit der Zeit dann alles natürlich entwickelt. Und kann man nur hoffen, dass es mit den jetzigen Flüchtlingen sich auch so positiv entwickeln wird.
Ein Symbol dafür ist auch die Veranstaltung Shalom Habibi, die Cornelia Dette mit ins Leben gerufen hat. Dort treffen sich Muslime und Christen. Sie singen miteinander für den Frieden und essen gemeinsam. Über das Zusammenleben mit dem Kiez hinaus bleibt für die Herrnhuter die Verbundenheit mit ihren Glaubensgeschwistern auf der ganzen Welt bedeutsam.
Ich fahre von Herrnhut ins Rheinland in Neuwied und bin da zu Hause. Ich fahre von Deutschland nach Südafrika, nach Grenadendal. Ich bin da zu Hause. Und ich treffe Leute, die ich nie vorher kannte und wir sagen, hey, we are Moravians, wir sind Geschwister und das ist total schön.
Moravians, so heißen die Herrnhuter weltweit. Christina Bartholomä hat die Brüdergemeinde in Berlin-Neukölln besucht. Das Mutterhaus der Herrnhuter liegt in Herrnhut in Sachsen, im polnisch-tschechisch-deutschen Dreiländereck. Dort in Sachsen haben sie ihre Siedlung gegründet, Herrnhut, unter des Herrn Hut. Die Anlage der Siedlung folgte einem bestimmten Bauplan, den die Herrnhuter in den folgenden Jahrzehnten in Europa und Amerika weit verbreitet haben. Im Zentrum der schlichte weiße Kirchensaal, drumherum eine symmetrische Anlage von hellen Wohnhäusern im sogenannten Herrnhuter Barock. Hell und freundlich, darunter Chorhäuser mit Gemeinschaftswohnungen für Alleinstehende und Witwen. Die Idee war, das christliche Menschenbild und das Ideal von Gleichheit und Gemeinschaft auch architektonisch umzusetzen. Diese Herrnhuter-Architektur findet sich auch in Siedlungen der Gemeinschaft in Bethlehem in den USA, in Christiansfeld in Dänemark und in Gracehill in Nordirland. Und im Sommer 2024 wurden diese Herrnhuter-Siedlungen auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes gesetzt. Für den kleinen sächsischen Ort Herrnhut mit seinen gerade mal 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern natürlich eine besondere Ehrung. Bekannt ist der Ort vor allem durch seine Manufaktur der Herrnhuter Sterne. Dass die bauliche Anlage nun zur Welterbestätte ernannt wurde, hat das etwas geändert in Herrnhut? Ich habe mit dem Leiter des Kultur- und Fremdenverkehrsamtes von Herrnhut, Konrad Fischer, telefoniert und ihn zunächst gefragt, wie viel Trubel dort jetzt im Advent war.
Also es war richtig viel los an dem Wochenende um den ersten Advent. Da ist in Herrnhut traditionell ein eintägiger, sehr, sehr großer Weihnachtsmarkt. Damit öffnen wir auch so ein bisschen die Weihnachtsmarktsaison hier in der Oberlausitz. Und da ist die Stadt wirklich enorm voll. Das ist eigentlich der Tag, kann man sagen, wo die meisten Gäste aufs Mal in unser kleines Städtchen kommen.
Wie viele Gäste kommen denn dann ungefähr an so einem Wochenende?
Das ist eine Zahl, die würde uns auch brennend interessieren, aber die ist ganz schwer erfassbar. Aber es sind möglicherweise 5.000 oder 8.000 oder gar 10.000 Leute an diesem Tag hier unterwegs.
Ja, Sie haben ja auch seit anderthalb Jahren den Titel Weltkulturerbe. Hat das vielleicht auch irgendwie den Tourismus angekurbelt? Hat das was verändert?
Also das merken wir langsam. Auch die Nachfrage für Stadtführungen beispielsweise ist gestiegen. Und dort, wo wir es richtig messen können sozusagen, ist beispielsweise bei den Eintrittszahlen hier bei uns in unserem Heimatmuseum zum Beispiel oder auch bei den Ankünften in den Beherbergungsbetrieben, also Leute, die hierher kommen und übernachten. Da können wir so ganz grob, wir hatten das mal erfasst, für das erste Halbjahr von 25 hatten wir ungefähr einen Anstieg so von 25% im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen. Und das ist nicht nur, aber mit Sicherheit auch auf den Welterbetitel mit zurückzuführen.
Den Titel Weltkulturerbe haben Sie ja zusammen mit anderen Herrnhuter Gemeinden weltweit bekommen wegen des Bauensembles. Aber die meisten Touristen kommen doch wahrscheinlich wegen der Sterne. Die Sternmanufaktur ist ja nun ein wichtiger Kern von Herrnhut. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Sterne werden da produziert? Wie viele Leute arbeiten da?
Also derzeit werden pro Jahr etwas mehr als 800.000 Sterne dort gebaut. Also über alle Sortimente hinweg, von den ganz kleinen bis zu den großen Sternen für Kirchen oder öffentliche Gebäude in den verschiedenen Farben und Kombinationen, die es gibt. Also das ist so rein die Produktionszahl, die kontinuierlich, wenn man das beobachtet über die vergangenen Jahre, von Jahr zu Jahr immer noch eine Schippe drauflegt. Und es sind gut über 200 Menschen, die dort in der Manufaktur derzeit arbeiten. Das muss ja alles irgendwie produziert werden und verpackt werden und versandt werden. Also es ist neben der äußeren Wirkung, neben dem wirtschaftlichen Effekt auch für die Brüdergemeinde, aber auch für die Kommune, es ist einfach auch ein wichtiger Arbeitgeber hier für den Ort und für die Region.
Das sagt Konrad Fischer, Leiter des Kultur- und Fremdenverkehrsamtes von Herrnhut. Wenn man über die Geschichte der Herrnhuter spricht, dann gehört dazu auch ihre extensive Missionstätigkeit. Die Herrnhuter haben sich im 18. Jahrhundert nicht nur in Europa ausgebreitet, sondern auch nach Suriname, nach Südafrika und nach Grönland und später weiter in der ganzen Welt. Nicht immer ließen sich die Missionare dabei von ihrem christlichen Menschenbild leiten, Andreas Roth berichtet.
Es klingt wie in Herrnhut. Dabei liegen über 7700 Kilometer zwischen der Oberlausitz und der Memorial Moravian Church auf der Karibikinsel St. Thomas. Herrnhuter aber sind sie auch hier, sagt die Pfarrerin Vinell Kirtin-Roberts.
Als Nachfahrin von versklavten Afrikanern in der fünften Generation muss ich das Herz und die Leidenschaft der Herrnhuter loben und ihre Liebe für die Menschen, auch gerade für die versklavten Afrikaner.
Alles begann kurz nach der Gründung Herrnhuts vor 300 Jahren. Die Glaubensflüchtlinge aus Böhmen und Mähren hatten gerade in der Oberlausitz Zuflucht gefunden. Schon machten sich einige von ihnen auf den Weg nach Amerika. Ein dunkelhäutiger Diener des dänischen Königs hatte ihnen vom Elend der Sklaven auf der Karibikinsel St. Thomas erzählt.
Und dann haben sie gesagt, ja, wenn die Jesus nicht kennen und wenn es denen so schlecht geht, dann wollen wir mit denen das Leben teilen und ihnen auch von Jesus erzählen.
Martin Theile war lange Pfarrer der Herrnhuter Brüdergemeinde und Mitglied ihrer Kirchenleitung. Auch bei der Mission war Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf wichtig, der den Flüchtlingen auf seinem Gut in der Oberlausitz Asyl geboten hatte.
Es gibt sehr interessante Texte von Zinzendorf, Instruktionen, die er seinen Missionaren mitgegeben hat bei der Aussendung in eine neue Region. Schaut, was es da gibt, schaut euch das an und denkt nicht, dass ihr jetzt die Ersten seid, die Gott bringt. Und versucht nicht alles so wie ein Herrnhut zu machen.
Die Herrnhuter gingen bald nach Grönland, nach Nord- und Südamerika, nach Afrika. Auch auf der Karibikinsel St. Thomas ist ihr Erbe in Gottesdiensten bis heute lebendig. Und sie bewegten noch mehr, sagt die Pfarrerin Binell Kirton-Roberts.
Sie haben es gewagt, die gute Nachricht des Evangeliums zu teilen und gleichzeitig die Menschen zu bilden und ihnen soziale Hilfe anzubieten. Ich bin wirklich dankbar dafür, denn wir wurden dadurch stark gemacht, uns zu befreien und zu kämpfen für unsere eigene Freiheit.
Doch diese Mission hatte auch dunkle Seiten. Das sieht die Pfarrerin Binell Kirton-Roberts klar, in der Geschichte und in der Gegenwart ihrer Kirche.
Sometimes you do have a deafening silence. Manchmal gab es ein ohrenbetäubendes Schweigen in der Herrnhuter Kirche, zum Beispiel beim Thema Sklaverei. Wir erlaubten es anderen, gegen sie zu sprechen, aber wir selbst taten es nicht. Auch heute sind wir bei Themen wie Gerechtigkeit, Gleichheit, gegen Diskriminierung nicht so laut, wie wir es sein sollten.
Im Herrnhuter Völkerkundemuseum schaut Martin Theile lange auf ein kleines Bild. Es stammt aus Surinam. Ein schwarzer Sklave hängt an einem Galgen. Martin Theile hat lange in einer surinamischen Gemeinde in den Niederlanden gearbeitet. Er weiß, auch einige wenige Herrnhuter Missionare hatten in der Karibik Plantagen mit Sklaven.
Die Missionare dachten, dass sie das nicht anders machen konnten als die Umgebung, dass also auch Weglaufen natürlich verboten war und bestraft wurde. Es heißt in den Quellen, dass die Strafen weniger schlimm waren als in der Umgebung, aber es waren natürlich auch Leibstrafen.
Mehr als die Hälfte der 1,2 Millionen Mitglieder der Brüdergemeinde weltweit leben heute in Tansania. Tendenz steigend, während in Herrnhut wie überall in Europa die Zahlen sinken. Mary Kategile ist Pfarrerin und Universitätsdozentin in Ostafrika.
Eine Mission vom Süden in den Norden ist notwendig und sie ist sehr dringend. Aber wir können das nur tun, wenn wir echte Partner sind, um das Evangelium in den jeweiligen Kontext der Menschen zu tragen. Als Herrnhuter sehen wir, dass das möglich war in der Vergangenheit. Und es ist auch heute möglich.
Schon der Herrnhuter Graf Zinzendorf hat es vor fast 300 Jahren kommen sehen, dass eines Tages der Norden vom Süden viel lernen kann.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.